nämlich dass es ein schlimmer Tag gewesen ist. Für dieses Werk und für diesen Auftrag hatte ich jahrelang alle Kraft eingesetzt. Das galt besonders, als wegen Fehlern von anderen alles am Ende schien. Ich hatte die Mitarbeiter ermutigt und wir wagten miteinander einen neuen Anfang, diesen Missionsberg. Unsere ganze Arbeit wurde bestimmt von einer Vision. Und die Vision war, dass die gute Nachricht systematisch allen Menschen gebracht werden muss, allen auf der ganzen Welt. Dafür hatten wir gebetet, dafür hatten wir gekämpft und dafür hatten wir gelebt. Nun waren wir zusammen zu einer Vorstandssitzung. Und irgendwo war der Vorstand damit davon überzeugt, das, was wir machen, das birgt viel zu viel Risiko. Scheint mir öfters ein Problem bei Vorständen zu sein. Das war damals auf jeden Fall so, dass sie das gesagt haben. Für mich war aber die Alternative, entweder wir drehen uns nur um uns selbst oder aber wir versuchen allen in der ganzen Welt die gute Nachricht zu bringen. Jetzt war es morgen und wir saßen zum Frühstück zusammen. Ich hatte die halbe Nacht nicht geschlafen oder vielleicht auch die ganze Nacht, ich weiß nicht mehr. Aber ich bin zum Vorstand hingegangen und habe gesagt, herzlichen Dank für eure Mitarbeit in all den Jahren. Aber ich denke, ihr müsst es besser ohne mich machen. Und jetzt war ich auf dem Weg nach Hause, die A3 lang, Richtung Köln. Und ihr könnt euch vorstellen, mir ging eine ganze Menge von Gedanken durch den Kopf. Zum Beispiel die Frage, was habe ich falsch gemacht? Wie geht es jetzt weiter? Was geschieht mit meiner Familie und den drei kleinen Kindern? Und irgendwo war im Hintergrund auch die Frage, bin ich einfach nur ein schwäbischer Dickschädel und nicht bereit, mit den anderen es anders zu machen? Ich habe mich gefühlt, wie das hier von dem Psalmisten gesagt wird, im 12. Vers, Gott, du bist so weit weg. Nein, ich bin dankbar dafür, dass ich nie mir die Frage gestellt habe, ist das jetzt eine Strafe von Gott? Ich habe mir nie die Frage gestellt, hat Gott mich verlassen? Und ich bin sehr dankbar, dass ich auch nie auf den Gedanken gekommen bin, kann ich Gott wirklich vertrauen? Aber diese Verse, die wir gerade eben gehört haben, dieser 71. Psalm, der hat mir damals in besonderer Weise geholfen. Und ich habe eine Reihe von Dingen daraus gelernt und ich möchte euch die weitergeben heute. Das Erste, was ich gelernt habe, ist, ich rechne mit Gott. Ich rechne mit Gott. Im 14. Vers heißt es, ich gebe die Hoffnung niemals auf. Ich weiß, auch in Zukunft werde ich dich preisen. Oder wie das andere Übersetzungen sagen, ich erwarte, dass du mir hilfst. Ich hoffe immer wieder. Ich preise dich mehr und mehr. All das steckt in diesem Vers drin. Und wie mache ich das? Ich mache es dadurch, dass ich anderen davon erzähle. Was erzähle ich den Leuten? Vers 15, der Anfang. Also es ist gut, wenn jemand eine Bibel dabei hat, weil ich sehr viel auf die Verse eingehen werde. Am Anfang vom 15. heißt es, ich werde allen sagen, wie du Wort hältst. Das war das Erste, wie ich mit Gott rechne. Gott hält Wort. Gott hält Wort. Das wird in der Bibel immer und immer wieder angesprochen und zugesagt. Zum Beispiel im 4. Buch Mose wird davon gesprochen, das ist die Geschichte mit dem Bileam, und der da die Israeliten verfluchen soll. Und dann sagt, nein, das kann ich nicht tun. Und die Begründung ist, du darfst, sagt er zu dem König Balak, du darfst nicht meinen, Gott sei wie ein Mensch. Er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn. Denn alles, was er sagt, das tut er auch. Verspricht er etwas, dann hält er es gewiss. Oder so wie es in den Psalmen heißt, im 19. Psalm, die Weisungen des Herrn sind zuverlässig. Sie erfreuen das Herz. Seine Anordnungen sind deutlich. Sie geben einen klaren Blick, das ist der 9. Vers. Da steht übrigens nicht drin, wie Gott das macht, wie Gott sein Wort hält. Da steht nur drin, dass er das tut. Und es ist entscheidend an der ganzen Sache, dass wir ihm vertrauen, dass er auf diese oder auf jene Art und Weise handelt. Nicht unbedingt wie, das kann verschiedenster Weise geschehen, aber dass er es tut. Gott hält Wort, ich rechne mit Gott. Das andere, was hier gesagt wird im zweiten Teil von dem 71. Von dem 16. Vers, in 15. Vers, in 71 ist, den ganzen Tag will ich erzählen, wie du hilfst. Deine Wohltaten sind nicht zu zählen. Gott hält nicht nur Wort, sondern hier wird gesagt, Gott hilft. Gott rettet. Er hat das getan zunächst mal auf Golgatha durch Jesus Christus. Und das gilt für jeden. Für jeden in der ganzen Welt. Es gibt ja manche Theologen, die der Meinung sind, dass es nicht für jeden gilt, sondern nur für bestimmte Leute, die Gott vorher ausgesucht hat. Das steht nicht in der Bibel, kann man damit nicht belegen. Aber obwohl es für jeden gilt, bedeutet es nicht, wie das manchmal so gesungen wird in der Fastnachtszeit, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Sondern ich muss das annehmen, dass Gott mich rettet. Ich muss seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann kann ich das täglich neu erleben. Und ich kann ihm täglich dafür danken, dass er rettet und dass er hilft in schwierigen Situationen, auch in leichteren Situationen. Ich rechne mit Gott. Gott hält Wort und Gott hilft oder rettet. Im Vers 16 geht es weiter und der Psalmist sagt, ich werde deine großen Taten preisen, Herr, mein Gott. Gott tut Wunder, sagt der Psalmist hier. Auf sein Handeln können wir setzen. Und wir sind aufgefordert, dafür ihm zu danken. Danken, das macht man für etwas, was ein anderer tut oder ein Geschenk, das man bekommt. Wenn ich jetzt hinterher zum Alexander gehe und ihm 500 Euro gebe, damit er nach Indien in Urlaub fahren kann und die Gemeinden dort besuchen kann, bin ich sicher, dass er hinterher Danke sagt zu mir, wenn ich das mache. Also ich muss sich ein leeres Versprechen, aber der Punkt ist einfach der, dass wenn wir etwas empfangen, danken wir. Und das gilt bei Gott in der gleichen Art und Weise. Aber hier wird nicht nur gesagt, dass wir danken, sondern dass wir ihn auch loben. Und wir loben ihn, wir preisen ihn, wie auch gesagt wird, weil er Wunder tut. Und weil Wunder ein Teil von seiner Natur sind. Weil Wunder ein Teil von seiner Person sind. Das ist nicht, dass es jetzt gerade einfach so geklickt hat, sondern es ist etwas, das normal ist bei Gott. Darf ich euch einen Vorschlag machen? Es ist jetzt so schönes Wetter, zumindest haben sie behauptet, dass es die nächste Woche schönes Wetter sein wird. Da ist es vielleicht ein guter Gedanke, sich mal hinzusetzen und sich aufzuschreiben, all das Gute, all die Wunder, die Gott schon in deinem Leben vollbracht hat. Ich glaube, wenn man da sorgfältig nachdenken wird, kann das eine ganze Liste sein, auch wenn das bloß eins, zwei Dinge sind. Wenn du das notiert hast, dann schlage ich vor, dass du dafür Gott dankst und ihm lobst für das, was er in deinem Leben getan hat. Vielleicht wird dann manches anders aussehen als vorher. Gott tut Wunder und deswegen rechne ich mit ihm. Und ich rechne mit ihm auch wegen dem zweiten Teil von diesem Vers 16. Nur noch von dir und deiner Treue will ich reden. Nur noch von dir und deiner Treue will ich reden. Ich rechne mit Gott, weil er treu ist. Er hat das unterstrichen an vielen Stellen und sagt es an vielen Stellen. Im 33. Psalm sagt David zum Beispiel, was der Herr sagt, ist zuverlässig. Er beweist es durch seine Taten. Er beweist es durch seine Taten. Und übrigens, der Paulus schlägt im Neuen Testament, im Philipperbrief vor, dass wir uns damit beschäftigen. Im 4. Kapitel heißt es im 8. Vers, im Übrigen, meine Geschwister, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist. Lebt so, wie ich es euch gelehrt und weitergegeben habe und wie ihr es von mir gehört und an mir gesehen habt. Gott, der Frieden schenkt, wird euch beistehen. Das ist kein leeres Motto, dass Gott treu ist. Gott ist treu, das hat er gezeigt in Jesus Christus. Der ist der Grund dafür. Nicht nur ist er der Grund, sondern er vermittelt uns seine Treue durch seinen Heiligen Geist. Und mit seinem Geist möchte er uns kontrollieren, unser Ich kontrollieren, unsere Gefühle kontrollieren, unser Handeln kontrollieren. Kurz zusammengefasst, ich bin bei Gott daheim und darum rechne ich mit Gott. Darum rechne ich mit Gott. Er ist absolut zuverlässig. Das ist das Erste, was dieser Psalm uns hier lehrt. Das Zweite, was er lehrt, ist nur, nicht nur ich rechne mit Gott, sondern ich ruhe in Gott. Ich ruhe in Gott. Vers 20 heißt es, schlimme Zeiten hast du mich sehen lassen, doch immer wieder schenkst du mir das Leben und rettest mich vor dem sicheren Grab. Andere Übersetzungen sagen, du hast mich tief in verzweifelte Probleme sinken lassen. Oder du erneuerst mein Leben, obwohl ich in vielen und bitteren Situationen gewesen bin. Vielleicht kommt das aus deinem eigenen Leben irgendwie bekannt vor, dass es solche Situationen gegeben haben, wo es wirklich ziemlich schlecht aussah. Vielleicht mit irgendeiner Krankheit, vielleicht irgendwelche Riesenprobleme in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, dass alles drüber geht. Vielleicht sogar, auch das soll vorkommen, in der Gemeinde, dass es nicht so lief, wie es eigentlich laufen sollte. Und der Psalmist hier gibt eine überraschende Antwort in einer solchen Situation, wo alles schlimm aussieht. Er sagt im zweiten Teil, immer wieder schenkst du mir das Leben. Gott belebt. Was für eine großartige Zusage. Das ist Teil seiner Natur, dass er belebt. Gott ist der Schöpfergott. Damit fängt die Bibel an, dass Gott nicht nur diese Welt, sondern auch uns erschaffen hat. Manche Leute gibt es, die davon überzeugt sind, wenn es jemandem schlecht geht, ja, Gott bestraft dich oder sowas Ähnliches. Und andere sagen das ein bisschen heiliger, ich habe das schon mal erwähnt, die sagen, ja, Gott schickt dir das, damit du im Glauben wächst. Aber wisst ihr was? Es ist sehr schwierig, so etwas Negatives aus der Bibel zu begründen. Im Jakobusbrief heißt es im 1. Kapitel, im 13. Vers, wenn ein Mensch in Versuchung geführt wird, darf er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Gott kann nicht zum Bösen verführt werden. Er selbst verführt keinen. Das ist die Aussage von dem Apostel Jakobus. Es entspricht einfach nicht Gottes Art, dass er uns in größte Probleme hineinführt. Aus einem ganz einfachen Grund, weil er uns lieb hat. Wieso sollte er da so etwas tun? Gott belebt, auch mitten in solchen schlimmen Situationen. Das Zweite, was hier im 21. Vers gesagt wird, ist, Gott tröstet. Immer wieder tröstest du mich, immer wieder tröstest du mich. Im Psalm 103, im 13. Vers heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt der Herr sich über die, die ihn fürchten. Das ist mein Konfirmationsspruch. Deswegen kann ich ihn auswendig, nicht nur deswegen. Ehrlich gesagt, ich war nicht begeistert, als der Pastor das vorgelesen hat. Ich wusste nichts damit anzufangen. Ich habe keinen Vater gehabt, der gekennzeichnet war dadurch, dass er Erbarmen ausgestrahlt hat. Mein Vater war 6 Jahre im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und das hat einiges mit ihm gemacht. Und Erbarmen war bestimmt nicht das, was er im Krieg gelernt hat. Aber wenn es dir so ähnlich geht, dass du sagst, na, also ich weiß nicht, diese Bibelstelle, die hilft mir nicht so besonders, kann ich auch eine andere geben. Im Jesaja heißt es in Kapitel 66 im 13. Vers, ich tröste dich, sagt Gott, wie einen seine Mutter tröstet. Das heißt ganz einfach, Gott legt seinen Arm um dich. Und er sorgt für dich. Im Matthäusevangelium hat Jesus das in der Bergpredigt so ausgedrückt. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Darum plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass er all das braucht. Euer Vater weiß, was er braucht. Wir brauchen nicht darum zu kämpfen, wir brauchen uns nicht anzustrengen und große Sorgen zu machen, dass Gott wirklich an uns denkt. Wir dürfen, wie es im 37. Psalm heißt, in ihm ruhen. Im 7. Vers wird das dort so ausgedrückt, werde ruhig vor dem Herrn und erwarte gelassen sein Tun. Wenn einem seine bösen Pläne stets gelingen, reg dich nicht auf. Sehr schön gesagt. Gott tröstet uns. Was für eine Zusage. Deswegen ruhe ich in Gott. Und das Dritte ist, zweiten Teil von Vers 21, nicht nur immer wieder tröstest du mich, sondern und bringst mich zu größeren Ehren als zuvor. Bringst mich zu größeren Ehren als zuvor. Gott schenkt Größeres. Größer als das, was wir uns vorstellen können. Größeres als was bisher geschehen ist. Gott ist großartig. Die Bibel macht deutlich, dass wir es nicht nur gerade am Schluss durch die Himmelstür durchschaffen, bevor sie zugeschlossen wird. Gott verspricht uns Größeres. Im Propheten Joel wird über das Volk gesprochen im 2. Kapitel, im 25. Vers. Und der Prophet spricht da davor von den Jahren, wo sie sich nicht so verhalten haben, das Volk sich nicht so verhalten hat, wie Gott sich das vorstellt. Und er sagt dort, und Gott hat seine Soldaten geschickt, in Anführungsstrichen, die Heuschrecken, die eure Ernte gefressen haben. Und dann sagt er im 25. Vers in diesem 2. Kapitel, ich will euch die Jahre wiedererstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Da steht nicht da, mach die Augen zu und ignoriere das. Es geht schon darum, dass, wo wir gesündigt haben, Sünde auch ausräumen. Aber wir können diese Verheißung beanspruchen, dass Gott Größeres tut, dass er mächtig wirkt in unserem Leben, und dafür dürfen wir ihm danken. Und das ist das Zweite, was ich gelernt habe aus diesem Psalm. Ich bin bei Gott daheim und darum ruhe ich in Gott. Er schenkt Größeres, nicht gerade Durchschnitt, nicht mit knapper Not. Er schenkt Größeres. Und das Dritte, was mir hier aufgefallen ist, die letzten drei Verse, ich rede mit Gott. Im 22. Vers heißt es, darum will ich dich preisen mit meinem Saitenspiel. Das ist eigentlich ja ein bisschen überraschend nach den ganzen negativen Stellen, die hier drin gewesen sind, dass der Psalmist sagt, ich möchte Gott preisen. Wieso will er dann das tun? Er sagt, ich will dich preisen, ich will deine Treue rühmen. Er preist Gott, weil Gott, um ein deutsches Fremdwort zu nehmen, weil Gott loyal ist, weil Gott treu zu uns ist. Gott ist zu uns treu, weil er sich selbst treu ist. Es ist schon seltsam, an wen wir uns manchmal alles wenden, wenn wir in Problemen sind und was wir alles sagen. Und manche Leute geben uns sehr interessante Ratschläge und viele lassen uns einfach hängen, wenn es schlecht geht. Aber das macht Gott nicht. Gott ist treu. Er steht zu uns. Und deswegen sagt der Psalmist, ich will deine Treue rühmen. Zur Laute will ich dir Loblieder singen, dir, dem heiligen Gott Israels. Er ist davon überzeugt, es ist besser, Gott zu loben, als rumzumeckern. Denn die Eigenschaften Gottes sind, dass er heilig ist. Das hört sich zunächst ein bisschen schwierig an, heilig. Das bedeutet nämlich, dass Gott ganz weit weg und ganz anders ist, als wir uns das so vorstellen. Das, was wir manchmal so lesen, das ist nicht, wie Gott ist. Er ist tatsächlich ganz anders. Keiner von uns, inklusive mir, kann sich das wirklich vorstellen. Ganz einfach deswegen, weil er von Natur her vollkommen anders ist. Aber er ist uns auch gleichzeitig ganz nahe in Jesus Christus. Das ist der Grund, wieso Jesus hier gewesen ist. Da geht es nicht um irgendeinen unbekannten Zimmermann, der zufällig durch eine Gruppe von Leuten, die nicht richtig durchgeblickt haben, berühmt geworden ist. Sondern die Bibel macht deutlich, es ist der lebendige Gott, der Herr in diese Welt gekommen ist und der uns ganz nahe gekommen ist, so dass wir mit ihm kommunizieren können, so dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können, so dass wir mit ihm leben können. Und da gibt es eigentlich nur eines, nämlich das, was der Psalmist hier sagt, dass wir Gott Loblieder singen. Ein zweites, was hier deutlich gemacht wird, Vers 23, voll Freude will ich über dich jubeln, denn du hast mich befreit. Es geht nicht nur darum, Gott zu loben wegen seinen Eigenschaften, sondern es geht auch darum, Gott Loblieder zu singen, weil er rettet. In den ersten Versen von diesem Psalm, wir haben die vorher nicht gelesen, da heißt es ab dem dritten Vers, sei mir ein sicheres Zuhause, wohin ich jederzeit kommen kann. Du hast doch zugesagt, mir zu helfen. Du bist mein Fels und meine Burg. Meine Feinde missachten mich, mein Gott. dich, mein Gott. Sie sprechen das Recht und misshandeln mich. Rette mich aus ihren Fäusten. Du bist meine Hoffnung, Herr. Dir habe ich von Jugend auf vertraut. Seit meiner Geburt bist du mein Halt. Du hast mir aus dem Mutterschoß herausgezogen. Darum gehört dir alle Zeit mein Lob. Das ist das ständige Thema. Das ist der Gegenstand meiner Lieder, wird hier zum Ausdruck gebracht, dass ich Gott lobe, seinen Namen groß mache. Das können wir tun und das sollten wir tun. Wir können natürlich auch die alte Leier anstimmen. Vor allen Dingen wir hier in Deutschland, das ist das Nummer eins, das wir können. Nationales Kulturgut. Ich sage das jetzt so und ich mache keinen Witz. Die ganze Welt wundert sich über uns, über ein Land, das so gut geht, und wir meckern nur über alles und jedes, ganz egal, was das ist. Wenn die Leute das machen, ist zwar nicht okay, aber es ist ihnen ihre Sache. Aber als Christen sollten wir das wirklich nicht tun. Wir sollten Gott Lob singen für das, was er getan hat und was er immer wieder tut. Und dann heißt es hier im 24. Vers, du tust, was du versprochen hast. Von früh bis spät will ich davon erzählen. Deswegen rede ich mit Gott. Ich möchte den Leuten von Gott erzählen. Ich möchte meiner Familie, meinen Freunden davon erzählen. Was erzählst du so in der Familie? Den Enkeln oder den Kindern, die wenigsten von uns haben Kinder, denen sie was erzählen, aber zumindest den Enkeln können sie was erzählen. Manche erzählen vor allen Dingen die Streiche, die sie gemacht haben und vollbracht haben, als sie noch jung und hübsch gewesen sind. Oder erzählen wir etwas, das wirklich einen Unterschied ausmacht. Ich wurde, als ich mich vorbereitet habe, an meinen Großvater erinnert. Mein Großvater war ein unheimlich alter Mann. Weiße Haare, langer weißer Bart. Mein Großvater war geboren worden im Jahr der Reichsgründung. Also für diejenigen, die das nicht wissen, 1871. Von daher könnt ihr euch vorstellen, dass er für mich als Kind wirklich uralt gewesen ist. Seine erste Frau war, nachdem mehrere Kinder geboren worden waren, gestorben. Und dann hat er nochmal geheiratet, weil irgendjemand für die Kinder sorgen musste. Meine Mutter war das erste Kind seiner zweiten Frau. Und ich war der Älteste in unserer Familie. Und trotzdem war mein Großvater bereits 77 Jahre alt, als ich geboren worden bin. Also schon eine ganze Latte. Irgendwie hatte er den Eindruck gehabt, dass das, was er vertreten hat und was er weitergeben wollte, von seinen Kindern nicht direkt weitergegeben wird. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch relativ klein gewesen bin, wie er mich gerufen hat und mir eine kleine Tasche gegeben hat, vielleicht so groß, Ledertasche. Das war gerade groß genug, um seine Bibel reinzutun. Und er hat mir diese Tasche gegeben, um mir deutlich zu machen, ich möchte, dass du in meine Fußstapfen trittst. Mein Großvater war kein großer Prediger, aber war ein Laienprediger, hat in der Gemeinschaftsstunde öfters gesprochen und deswegen hat er immer seine Bibel so mitgenommen. Und er hat mir das gegeben, um das weiterzuführen. Ich weiß nicht, was du erzählst denen, die dir anvertraut sind, aber hoffentlich nicht ein reines Jammern darüber, dass dieses Ziel und jenes Ziel nicht erreicht ist, sondern dass du Gott dankst und etwas davon redest, was er tun kann, was er getan hat in deinem eigenen Leben. Im 50. Psalm heißt es am Schluss, Dank ist die Opfergabe, mit der man mich ehrt. Und wer mir gehorcht, der erfährt meine Hilfe. Wer Dank opfert, heißt bei Luther, der preiset mich. Und das ist der Weg, wie ich ihm das Heil Gottes zeige. Was das ist ganz bewusst das Wort Opfern benutzt. Da wird deutlich gemacht, es gibt eine ganze Reihe von Situationen, wo wir Dank wirklich opfern müssen, weil wir uns nach allem fühlen, nur nicht danach, dass wir Gott danken oder dass wir loben. Das bedeutet dieser Vers, wer Dank opfert. Und entweder stimmt es, dass wenn wir das tun, auch wenn nichts danach aussieht, dass dann Gott eingreift. Wenn das nicht stimmt, dann ist das alles Humbug, was wir erzählen und was wir glauben. Wenn wir ganz am Ende sind, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, dann ist die Zeit, Gott zu loben. Und dann wird alles anders. Und was für eine Geschichte können wir dann erzählen? Der Punkt ist nicht, ob wir gut sind und ob wir uns richtig verhalten haben. Wahrscheinlich hätten wir vieles besser machen können. Der Punkt ist, was Gott tut. Und dafür wollen wir ihm danken. Darüber sollten wir mit Gott reden. Er erwartet es, dass wir mit ihm darüber reden. Und er freut sich, wenn wir mit ihm darüber reden. Und er reagiert. Ich bin bei Gott daheim. Und darum rede ich mit Gott. Er reagiert, wenn wir danken. Das ist es, was diese Verse hier sagen. Kurz zusammengefasst, wenn ich einen Tiefschlag erlebe oder wenn ich vor einer riesigen Herausforderung stehe, dann rechne ich mit Gott und lasse mein Handeln durch seinen Geist kontrollieren. Wenn ich einen Tiefschlag erlebe oder eine riesige Herausforderung, dann ruhe ich in Gott. Und ich beanspruche seine Zusage, dass er etwas Größeres tun kann und wird. Und als drittes, wie ich einen Tiefschlag erlebe oder vor riesigen Herausforderungen stehe, dann rede ich mit Gott und danke ihm ständig und handle, als ob der Sieg schon gewonnen ist und absolut sicher. Lass mich dich zum Schluss fragen. Was machst du? Wollen wir miteinander beten? Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass auch in Situationen, wo alles drunter und drüber geht, Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, Situationen, die wir oder andere verbockt haben, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir gerade auch in solchen Lagen, wo es nicht danach aussieht, dir danken können und dass du die Situation veränderst. Danke, dass du Größeres tun kannst und wirst, als wir uns das je ausmalen können. Und schenke, dass davon etwas in unserem Leben sichtbar wird. Nicht nur bei uns privat, sondern in unseren Familien, unseren Kindern und Enkelkindern und in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dass dein Reich auch durch uns gebaut wird. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen.